Guten Abend, liebe Geschwister, zu der Bibelstunde. Beten wir für diese Zeit jetzt, für die Bibelstunde, für meinen Hals, dass er auch heute durchhält und einfach, dass Gott uns segnet und bei denen ist, die heute nicht da sein können. Lass uns aufstehen und beten. Amen. Auch ich und wir als Gemeinde wollen ins Gebet treten, vor dich, unser himmlischer Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus, Herr. Durch sein Blut haben wir Zugang zu dem Thron der Gnade in das Heiligtum, dürfen deine Gegenwart erleben, dürfen wir dein Licht sehen, dürfen von deinem Brot essen. Was für ein Vorrecht ist das und was für eine Gnade haben wir darin. Und mit dieser Zuversicht deines Blutes auch das Wissen, dass du unser Gebet hörst und nicht nur hörst, dass auch du es erhörst. Als deine Kinder, Herr. Du bist ein liebender Vater, einen, der gerne gibt, Herr, ohne Vorwürfe. Das ist eine herrliche Wahrheit und ich preise dich darüber. Und wir wollen das nicht egoistisch tun für uns selbst und nur für uns allein, sondern wir wissen, Herr, wie viele sich danach sehnen, diese Gemeinschaft zu haben und dass sie nicht haben können. Aus eben diesen Gründen, dass sie krank sind, dass sie schwach sind, Herr, dass sie Leiden haben und einfach nicht kommen können, sehr gerne, was das tun würden. Jesus, du siehst auch ihre Situation und du vermagst in deiner Gnade ihnen in dieser Situation in besonderer Weise barmherzig zu sein, deine Nähe spüren zu lassen, deine Gegenwart spüren zu lassen. Herr, wenn sie die Gelegenheit haben, es zu hören übers Telefon, Herr, segne sie reichlich, dass es so ist, wie als ob sie da wären im Geist, sind wir eins. Wenn sie es nicht hören können und nachhören, ebenfalls, und wenn selbst diese Gelegenheit nicht da ist, Herr, du bist bei ihnen und du bist da. Diese Verheißung haben wir. Du bist da, du bist in diese Welt gekommen und du hast gesagt, du lässt uns nicht allein. Du wirst uns den Beistand schicken, den Heiligen Geist, der in uns Wohnung genommen hat. Durch ihn bist du bei uns und das ist so gut. Und bei jedem Einzelnen, so bitte ich für sie, Herr, in ihren Leiden, ihren Nöten, sei bei uns und bei ihnen im Besonderen. Auch bei uns heute, das werden wir dein Wort wieder aufschlagen, deine Gegenwart treten, deinen Willen hören, dass wir auch deinen Willen verstehen und wie wir es gelernt haben am Wochenende, dass es in uns eine bleibende Wirkung hat, eine Wirkung mit Folgen, mit Auswirkungen auf den Alltag, auf unser Reden, unser Denken, unser Handeln. Das bitte ich dich vom Herzen, Herr, dass es Frucht bringt, die ins ewige Leben hineinreicht, die greifbar, die sichtbar, die erlebbar, die spürbar ist. Danke, Jesus, dass wir das dich bitten dürfen. Und auch glauben dürfen, dass du unser Gebet erhörst. Amen. Ich saß vorhin da und habe einfach mir nochmal vergegenwärtigt, ja, was jetzt gleich passiert. Und dann ist über die Stimme und die Schwachheit wieder eine Freude. Eine Stunde wieder unter dem Wort. Und ihr kommt deswegen, das Wort zu hören. Und einfach diese Ausrichtung, das ist wiederum Freude für mich. Und es ist meine Kraft, euch das mit euch jetzt weiterzumachen im Petrusbrief. Eine Sache möchte ich aber euch noch mitteilen. Wir hatten ja dieses Wochenende als Gemeinde, eine Gemeindefreizeit in Friolzheim. Das Thema war der Jakobusbrief mit dem Schwerpunkt bewährter Glaube, dass echter Glaube sich in unseren Werken sichtbar zeigt. So diesen Schwerpunkt hatten wir und hatten eine intensive Zeit miteinander dort gehabt und bin Gott sehr dankbar für sein Wirken und die Freimütigkeit, aber auch für die Herzen und für die Offenheit. Die Einheiten wurden aufgenommen und wenn nicht heute, in den nächsten Tagen werden sie dann auf der Kreuzlichtseite auch schon bereitstehen. Das heißt, man kann es dann nachhören für all die nicht dabei waren, aber sagen die. Und ich habe ein kleines Skript, das Wesentliche drin, ganz was Neues für meine Verhältnisse. Ich habe es schon kurz angekündigt, ich will das so machen, ich möchte das vielleicht im Büro beim Peter lassen. Wer sich das kopieren möchte, kann das einfach tun. Und dann auf jeden Fall, dass ich es, weil ich es versprochen habe und will es endlich mal halten mit diesen ganzen Skripts. Und wenn ich schon eins habe mit korrigiert und Rechtschreibungsfehler einigermaßen drüber gegangen, dann lohnt es sich vielleicht auch, das rauszugeben. Das sind das Wesentliche auch geschrieben und die Gliederungspunkte und alles da ist da mit drin. Aber die Aufnahmen müssten auch bereitstehen. Einfach für diejenigen, die das gern mit nachhören wollen und einfach nicht die Gelegenheit hatten, mit am Wochenende dabei zu sein. So viel dazu. Aber zurück zu unserem Petrusbrief. Ist ja nicht weit vom Jakobusbrief entfernt, auch inhaltlich ist das nicht weit davon entfernt. Und wir nähern uns eigentlich den Kapitel, beziehungsweise den Versen eigentlich, die in die gleiche Richtung gehen, nämlich Vers 13, aber eben nicht, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Ich möchte heute mit euch nochmal Vers 12 anschauen. So, das ist, da gibt es noch drei Aspekte und drei Dinge, auf die ich euch aufmerksam machen möchte im Petrusbrief in diesem Vers 12. Von der Grundausrichtung, denke ich, haben wir es verstanden, was Petrus uns dazu sagen hat. Und von den Feinheiten und den Einzelheiten, die da so viel, steckt so viel in diesen Versen. Das betrachten wir jetzt. Und jetzt in Vers 12, da möchte ich euch kurz hineinnehmen. Bevor ich das tue, sage ich kurz, was wir vorher uns angeschaut haben. Dann lese ich den Vers und dann gucken wir uns das gemeinsam an. Die Ausrichtung ist ja, dass wir als Gemeinde diese lebendige Hoffnung vor Augen haben in dieser gegenwärtigen Zeit. Warum? Weil wir durch manche Leiden und Versuchungen durch müssen und es einiges uns schwer zu schaffen macht als Gemeinde Jesu auf dieser Erde. Mit dieser lebendigen Hoffnung vor Augen gehen wir mit dieser Herrlichkeit Christi, mit dem Erlösungswerk, mit der Souveränität und der Allmacht Gottes vor Augen, sind wir in der Lage, auch diese Situation zu meistern und auch diesen Glaubenskampf zu kämpfen und letztendlich auch zu gewinnen. Mit dieser Perspektive, was Gott in Christus Jesus alles für uns bereithält. Dass das wirklich wahr ist. Dass es nicht irgendeine Religion ist und nicht irgendwas Erfundenes, nicht irgendwas Theoretisches, was der Mensch einfach glaubt, damit es ihm gut geht, dass er sich halt etwas einbilden kann, sondern dass es wirklich eine geistliche Realität und eine Kraft ist, wird deutlich in den Versen 10 bis 12. Das heißt, Gott hat es vorher verheißen, dass es genauso tun wird und hat es geschehen lassen, damit es deutlich wird, dass er es ist, der es tut. Und darin, finde ich, liegt die Größe dieser Kraft und dieser Hoffnung zu sehen, dass Gott zu seinem Wort steht. Und wenn wir dieses Wort kennen und wissen, was Gott verheißen hat, die Verheißung kennen und sie im Glauben festhalten, weil wir ja wissen, dass er zu seinen Verheißungen stellt, sie erfüllt, wird das für die Gegenwart uns zu einer großen Freude, zu einer großen Kraft sein. Dieses Festhalten an den Verheißungen Gottes ist die Quelle dieser unaussprechlichen Freude und ist in diese Quelle dieser Kraft. Ich darf als Zeugnis das in meinem Leben wirklich so erleben. Das ist momentan für mich nichts Theoretisches. Es gibt Zeiten, da fühlt sich das theoretisch an. Dann weiß man das kopfmäßig, man zweifelt das auch im Kopf rein theoretisch nicht, aber man spürt keine direkte Auswirkung. Man weiß, Gott ist treu, aber die Sorgen sind immer noch da. Gott wird einen versorgen, aber die Ängste sind immer noch da. Es gibt so Zeiten, da erfährt man es nicht direkt. Und dann gibt es so Zeiten, dann greift man und in dem Moment, wo man es im Glauben festhält, merkt man, wie auf einmal das im Inneren ruhig wird und die Freude zurückkehrt und die Kraft zurückkehrt. Und das ist für mich etwas, was nichts anderes in der Welt vermag. Keine Tabletten, keine Medizin, keine Philosophie, nichts vermag das zu tun. Es vermag nur das Wort Gottes oder die Kraft oder Geist Gottes durch sein Wort. Und so, also von dieser rettenden Gnade in Jesus Christus, in der Verheißung im Alten Testament, sie zu kennen, die festzuhalten, zu sehen, wie Gott sie erfüllte und was noch aussteht, auch dass er es erfüllt und daran festzuhalten, das ist die lebendige Hoffnung, die wir haben. Um durchzuhalten, um euch diesen Übergang schon mal vorweg euch zu zeigen, schaut mal Vers 13, Kapitel 1 im Petrusbrief, warum es so wichtig ist, dass wir da so viel Zeit uns auch nehmen und darüber Klarheit haben. In Vers 13 gehört eigentlich dazu, zu diesem Abschnitt. Meiner Meinung nach beginnt der neue Gedankengang erst ab Vers 14, dass eigentlich Vers 13 noch zu Vers 12 oder zu diesem Abschnitt dazugehört. Er sagt, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch dargebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Von dieser Offenbarung Jesu Christi hat er geredet. Hat geredet, was sie uns alles mitbringen wird, dieses herrliche Erbe. wie, dass Gott vermag, uns dieses Erbe zu teilen, dass Jesus diese Gewissheit in der Offenbarung Jesu wird uns das alles zuteil. Diese Rettung, diese Hoffnung, die wir haben, in diese Gnade. Und darum sagt er, deshalb umgürtet die Lenden eure Gesinnung. Das heißt, macht euer Denken fest darin. Schnürt es gründlich zusammen, dass die Gedanken nicht ausschweifen, dass das nicht verloren geht, dass bündelt das, macht es fest in eurem Denken, dass das Gürten der Lenden, der Gesinnung. Das heißt, in eurem Denken muss diese Hoffnung so fest sein, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch dargebracht wird. Setzt eure Hoffnung komplett auf diese Gnade Gottes. Und das geschieht, indem wir in unserem Denken diese Wahrheit festmachen. Darum ist es notwendig, dass wir uns immer wieder unter diese Wahrheit stellen, dass wir immer wieder diese Wahrheit kennen, dass wir die Verheißungen kennen und sie festhalten, im Glauben festschnüren in unseren Gedanken. Je fester wir darin sind, umso nüchterner werden wir und können wir die Versuchungen, die Prüfungen durchgehen und standhaft in ihnen bleiben. Also das nur vom Gedankengang her. Dieser herrliche Trost, und Petrus hat ja, das haben wir uns letztes Mal angeschaut, Petrus meinte und sagte, Gott hat den Propheten vorher bezeugt, vorher schon alles bezeugt, damit, wenn es geschieht, diese Herrlichkeit sichtbar wird, es ist von Gott und das ist wahr. So, das, daher kommen wir. Und jetzt lesen wir Vers 12. Ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten im Blick auf das, was euch jetzt verkündigt worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist. Oder man kann auch anders übersetzen, durch den Heiligen Geist. Der von Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Seht ihr, warum ich nicht so schnell über diesen 12. Vers drüber fliegen möchte? Das sind drei Dinge, die ich mit euch noch kurz anschauen möchte, und ich, vor allem der letzte Hinweis. Von diesen Dingen, von denen wir reden, da haben die Engel begehrt hineinzuschauen. Was bedeutet das? Das ist aber eins nach dem anderen. Also, Petrus spricht und er sagt, ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht euch selbst, sondern dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten im Hinblick auf das, was euch verkündigt worden ist. Und dann sagt er, durch wen? Aber zuerst einmal, wer sind die Empfänger? Wir haben über den Inhalt der Offenbarung uns Gedanken gemacht, wir haben uns über den Weg der Offenbarung Gedanken gemacht in diesen Versen, und jetzt kommen wir zu den Adressaten der Offenbarung. Zu wem galt die Botschaft? Zu wem wurde es offenbart? Petrus schreibt und sagt, ihnen wurde es offenbart. Jetzt geht es um die Offenbarung, und zwar nicht des Inhalts. Der Inhalt ist klar. Könnt ihr euch noch erinnern, was der Inhalt ist? Der Inhalt war die Gnade oder die Rettung durch Gnade in dem Erlösungsberg Jesu Christi, sein Leiden und seine Herrlichkeiten. Das ist der Inhalt, das haben die Propheten verkündigt. Das wurde ihnen ebenfalls offenbart. Sie weissagten das, inspiriert durch den Heiligen Geist. Jetzt wurde ihnen aber eine zusätzliche Information bekommen, was sie veranlasste, nach den Zeitpunkten zu forschen. Ihnen wurde nämlich offenbart, dass diese Erlösung durch diesen Messias nicht in ihrer Zeit geschieht. Das haben wir uns auch schon angeschaut. Und dann ihnen wurde offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten. Und allein das ist so gravierend und so wichtig und zum Verständnis des Alten Testaments und darf nicht übergangen und geleugnet werden. Da muss man da Klarheit darüber haben. Als sie diese Wahrheit bekamen des Evangeliums, so, das Alte Testament als Evangelium ist schon das Erste, was grundlegend ist. Dann wurde ihnen klar, sie dienten mit dieser Offenbarung, mit der Weissagung nicht sich selbst, sondern uns. Sie haben nicht in ihre Zeit hineingesprochen, und dann gilt es auch uns. Sie haben nicht für ihr Volk gesprochen, und dann können wir es auch auf uns anwenden. Sie haben nicht in ihre Situation hineingesprochen, und wir können es auch noch für uns ableiten. Versteht ihr das? Sondern sie dienten uns. Das ist gewaltig. Das heißt, der Dienst, den sie taten, alles, was sie weissagten, alles, was Gott ihnen zeigte, und er zeigte ihnen nicht nur das, was er tut, sondern er sagte auch, für wen. Und er sagte, Jesaja, das ist nicht für euch. Das ist nicht für eure Zeit, es ist für eine spätere Zeit. Es werden Zeiten kommen. Also, sie wussten, sie dienen, das ist ein Dienst gewesen, darf ich so sagen, an der Gemeinde Jesu. Die Propheten des Alten Testaments dienten der Gemeinde Jesu. Ich denke, nach vielen Lehren und Bibelstunden, vielleicht ist das jetzt nicht die herrlichste Erkenntnis, die ihr habt und ihr denkt, wissen wir schon, für mich ist es nach wie vor, wirklich nach wie vor, auch heute wieder durchgelesen und ich staune darüber. Für mich ist, ich kann es nicht oft lesen und darüber nachdenken und ich werde immer wieder davon beflügelt, von diesem Verständnis, die Propheten wussten, sie schreiben für mich. Für den armseligen Willi, wohnend in Heubach, predigend in Bettringen. Das ist unglaublich. Sie dienten für dich und für mich. Das, was sie schrieben, ist ein Dienst an dir und an mir. Das heißt, wenn du das Alte Testament aufschlägst und den Propheten aufschlägst, haben sie geschrieben, damit du es liest. Du. Und damit du es verstehst. Und damit du darin die Rettung aus Gnade in Jesus Christus erkennst. Das war ihr Dienst. Wahnsinn, gell? Das war ihre Aufgabe. Jetzt müsst nichts, soweit nichts Neues, aber nur als Bekräftigung und hoffentlich aber genauso herrlich, wie als ob es neu ist. Jetzt müssen wir über eine Sache noch ganz kurz nachdenken. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Denn man könnte dazu neigen, ich will das einfach so formulieren, man könnte dazu neigen zu sagen, ja dann galt es ja gar nicht das Evangelium den Menschen im Alten Testament. Das galt ja nur denen im Neuen Testament dann, wenn sie uns dienten und nicht sich selbst. Also was meint Petrus darüber, dass sie nicht sich selbst dienten, sondern euch dienten? Das heißt, galt ihnen nicht diese Botschaft? Sie haben es verkündigt, die haben es gesehen und dachten sie, oh Mann, schön wäre es, wenn wir da leben würden, aber wir haben keine Chance, wir leben ja jetzt. Gott hat uns ja gesagt, das gilt uns nicht. Es gilt irgendwann mal später einer neuen Generation, einer neuen Zeit. Es gilt ja nicht nur unsere Zeit. Also haben sie nur etwas kommuniziert, was sie gar nicht für sich in Anspruch nehmen konnten? Ist da ihr Dienst ein für sie, gab es einen anderen Dienst wie ein Dienst für uns? Darum hat Petrus vorher es klar definiert. Und jetzt ist wichtig, der Dienst, das ihnen wurde offenbart, dass sie uns dienen, hat was mit Zeit zu tun und nicht mit Inhalt zu tun. Nochmal. Das bedeutet Folgendes. Das bedeutet nicht, dass das Evangelium und die Botschaft, die sie verkündigten, nicht ihnen nicht galt. Das ist nicht, was damit gemeint ist. Petrus sagt nicht, der Inhalt galt nur eben uns, unserer Generation, unserer Zeit. Ihnen galt es nicht. Sondern er spricht darüber, dass der Zeitpunkt der Erfüllung nicht in ihrer Zeit war. Das heißt, der Inhalt galt ihnen. Die Botschaft galt ihnen genauso, nur der Zeitpunkt eben nicht. Ich möchte euch das kurz zeigen, und zwar aus Hebräer Kapitel 11. Das ist eine gute Stelle, um das deutlich zu machen. Das ist ja die Glaubensheldenliste. Hebräer 11. Mitten in diesem Zeugnis über den Glauben der Väter, über die Glauben der Menschen im Alten Testament. Anfang von Abel über Henoch, Noah und so weiter. Er geht durch und kommt irgendwo bei Abraham und Jakob und Isaak, den Stammesvätern. Und mittendrin macht er so ein Zwischenfazit und dann geht er nochmal weiter und geht nochmal zu Mose und geht dann zu und so weiter. Und David, aber mittendrin sagt er in Vers 13, diese alle sind im Glauben gestorben. Schaut mal, sie sind im Glauben gestorben, diese alle. Ob Abel oder alle anderen und Abraham und Isaak und Jakob und die Väter und die Nachkommen, sie sind alle im Glauben gestorben. Was bedeutet im Glauben? Im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von Ferne und begrüßten sie. Gucken wir uns das genau an. Das ist ein sehr wichtiger und ein zentraler Vers. Sie sind im Glauben gestorben. Übrigens, nicht im Schauen sind sie gestorben. Nicht im Erleben sind sie gestorben, aber im Glauben gestorben. An was, in welchem Glauben sind sie gestorben? Was sagt der Hebräerbriefschreiber? Sie haben die Verheißung nicht erlangt. Das heißt, das, was ihnen durch die Propheten, sie selbst waren ja diese Propheten, das, was sie verheißen haben, das, was sie verkündigt haben, sie haben es noch nicht erlangt gehabt. Die Erfüllung ist nicht zu ihrer Zeit geschehen. Aber sie sind gestorben. Aber wie? Im Glauben an das, was sie sahen. Schaut mal. Sie sind gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie. Das heißt, sie haben in den Dingen, die Gott ihnen offenbart hatte, diese Verheißung von der Rettung aus Gnade in dem Erlösungswerk Jesu Christi. Sie haben das gesehen. Hebräerbrief schreiben sie sahen es. Warum? Weil Gott es ihnen offenbarte. Sie sahen es von Weitem. Es hat sich nicht in ihrer Zeit erfüllt, aber es heißt nicht, dass sie nicht daran geglaubt haben, dass es ihnen nicht galt, sondern die glaubten genauso daran, es wird geschehen. Wir glauben, dass es geschehen ist. In dieser Weise, ich habe mir das angemalt, sondern sahen es. Schaut mal, sie haben es gesehen, in dem Sinn, sie haben es erkannt, sie haben es gesehen, nicht vermutet, die rätselten nicht darüber. Oh, wie kann ich gerettet werden und wie soll der Weg stattfinden? Wie kann Gott mich annehmen? Wie kann ich von Sünden befreit werden? Ist es so oder ist es so? Ist es dieser Weg? Nein, sie sahen klar diesen Weg. Und dann heißt es, und begrüßten ihn. Sie bejahten und sagen, genau das ist der Weg. So wird man gerecht. Und so sind sie gestorben, obwohl Jesus noch nicht kam, obwohl die Erlösung noch nicht vollbracht worden ist, obwohl die Sündung, all die Schuld noch nicht getilgt worden ist, hat Gott in Geduld all das ertragen, weil er wusste, es passiert. Aber die Propheten, Mose und Abraham und Isaak und Jakob und alle, sie sahen sie von fern und begrüßten das. Das ist ein herrlicher Ausdruck, wie der Hebräerbriefschreiber es bringt. Und in dieser Weise glaube ich, dass der Petrusbrief es meint, wenn er sagt, sie wussten, dass sie nicht sich selbst dienten. Das wussten sie. Sie dienen auf eine andere Zeit. Aber es bedeutet nicht, dass sie selbst dem Inhalt nicht geglaubt haben. Dass der Inhalt somit ihnen auch nicht galt, sondern der Inhalt galt ihnen genauso. Sie begrüßten das. Sie freuten sich darüber. Darum sagt ja Jesus, Abraham sah meinen Tag und freute sich darüber. Und über Jesaja, er sah seine Herrlichkeit. Darum schrieb er das alles. Er sah seine Herrlichkeit. Und dann, sie sind im Glauben gestorben. Sie hörten die Verheißung, ihnen wurden die Verheißung gegeben, das ist das Alte Testament. Sie sahen diese Verheißung, sie begrüßten sie, das heißt, sie nahmen sie an, standen dazu, haben es angenommen und bekannten. Und jetzt kommt ein Bekenntnis. Woran hat man gesehen, dass sie das geglaubt haben, was ihnen verheißen worden ist? Nur nebenbei, ganz kurz, was für eine Verheißung wurde uns gegeben? Auf was warten wir? Was für eine lebendige Hoffnung haben wir? Unser Erbe. Das herrliche Erbe. Und was ist dieses Erbe? Könnt ihr euch noch erinnern? Die Herrlichkeit bei ihm, das ist das Land. Das ist die Zukunft, das ist das Land, in dem wir leben. Das ist die himmlische Stadt, das neue Jerusalem. Das ist unser Erbe, bei ihm sein, da wo Gott wohnt. Da zu wohnen, wo Gott mitten unter uns wohnt. Das heißt, da zu wohnen, wo Gott sichtbar, für uns sichtbar. Könnt ihr euch das vorstellen? Oh Mann, nur einen Augenblick, mal Zeit darüber nachdenken. Ihr werdet an dem Ort wohnen, wo Gott in eurer Mitte sichtbar sein wird. Ihr müsst nicht fragen, ihr müsst nicht suchen, ihr müsst nicht beten, ihr müsst nicht sagen, oh Herr, zeig dich, offenbar dich, hilf. Denn bevor ihr sagt, es geschieht, bevor ihr nur denkt, ist es da. Bevor ihr nach ihm ruft, er ist schon da. Ihr kennt die Verheißungen. Das ist für diese Zeit. Das heißt, bevor ihr eine Not habt, ist sie schon gestillt. Das ist doch Wahnsinn. In dieser Herrlichkeit. Und sie, in Christus Jesus werden wir das bekommen. Und dann heißt es, und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seid. Ihr Lebensstil ist ein Zeugnis, ist ein Bekenntnis. Sie haben es gesehen, sie haben es verstanden, sie haben es gesehen. Das ist unsere Hoffnung. Und in der Art, wie sie dann lebten, bezeugten sie und bejahten, dass sie es glauben. Sie haben nicht gesagt, oh ja, wir glauben, unsere Zukunft ist im Himmel. Und das ist viel besser als das, was auf der Erde. Und dann gingen sie auf der Erde und lebten so, als das, was auf der Erde viel besser ist, als das im Himmel ist. Das heißt, ihr Lebenswandel, die Art, wie sie lebten, welche Häuser sie bauten, nämlich Zelte, welches Land sie nahmen, wie auch immer, was sie taten, wurde deutlich, der Hebräerbriefschreiber sagt, darum lebten sie in Zelten, damit sie, das war ihr Ausdruck ihres Glaubens. Das heißt, der Lebenswandel war der Ausdruck ihrer innerlichen Überzeugung, ihres Sehens. Weil sie es sahen, waren sie voller Hoffnung. Und diese Hoffnung und diese Sicht half ihnen, das alles zu ertragen, was sie auf dieser Welt ertragen mussten. Und selbst als sie starben, wussten sie, macht nichts. Denn das Eigentliche kommt noch. Vers 14 drückt das aus. Denn die, welche solche sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen oder sich ersehnen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, und das ist nach einem Himmlischen. Freunde, das ist ein Zeugnis von den Gläubigen des Alten Testaments. Das heißt, es ist nicht die Rede von sie wussten, das gilt ihnen nicht. Okay, im Neuen Testament der Gemeinde gilt die himmlische Verheißung. Und sie haben geschrieben und dachten, na gut, die Mensch haben dies gut. Und haben geschrieben, okay, und wussten, oh Mann, sie dienen nicht sich selbst. Aber uns ist halt das Irdische. Naja, besser als nichts. Ja, so argumentieren manche Gruppierungen und Sekten und wie auch immer. Sei froh, wenn du überhaupt auf der Erde sein kannst, ja. Und versuchen, die Erde einem schöner zu reden als den Himmel. Denn das ist, egal. Der Punkt ist, es gibt keinen Unterschied im Dienst. Das heißt, sie schrieben nicht zwei Dienste. Die Propheten haben nicht etwas geschrieben und sagten, das ist für die zukünftige Zeit, für die Generation, die kommt, gilt uns nicht. Dann haben sie was geschrieben, aber das gilt uns. Sondern Petrus sagt, und wir gehen zurück zum Petrusbrief, alles, was Gott ihnen offenbarte, das, was sie weissagten, diente in Hinblick auf uns. Das heißt, der ganze Inhalt des Alten Testaments ist geschrieben als Dienst an dir und mir. Nicht etwas von dem gilt dir und mir, sondern das, was sie geschrieben haben, gilt dir und mir. Versteht ihr, warum ich da jetzt ein bisschen so drauf rumreite? Lest nochmal mit mir Vers 12. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten, im Hinblick auf das, was euch jetzt verkündigt worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben. Und dann heißt im Heiligen Geist. Schau mal, was Petrus macht. Er sagt, ihnen wurde offenbart, sie dienen euch. Mit was dienen sie euch? Ja, mit dem Inhalt, was sie geschrieben haben. Was ist der Inhalt? Es ist genau das Gleiche, was euch heute verkündigt worden ist, nämlich durch den Heiligen Geist als Evangelium. Petrus sagt, das, was sie geschrieben haben als Dienst, ist nichts anderes als das, was euch heute als Evangelium dargestellt wird. Es gibt keinen Unterschied. Euch wird doch das Evangelium verkündigt. Ja, wisst ihr, das ist das, was sie... Das war ihr Dienst. Genau das haben sie getan. Das, was der Geist ihnen offenbarte, das verkündigen sie heute euch. Es ist keine zwei verschiedenen Botschaften, keine zwei verschiedenen Adressaten. Es ist der gleiche Geist, der an die gleichen Adressaten, nämlich an die Kinder Gottes, schreibt. Und es ist das Evangelium, das euch verkündigt worden ist. Okay? einfach noch als Erinnerung, beziehungsweise einfach nochmal festzumachen, dass die Propheten des Alten Testaments ihr Forschen und ihr, der Unterschied war der Zeitpunkt. Inhalt glaubten sie genau das Gleiche wie wir. So, wir glauben rückwirkend auf das, was verkündigt worden ist. Sie glauben vorwärts auf das, was verkündigt werden sollte oder geschehen sollte. Ja, das ist der einzige Unterschied. Aber inhaltlich glauben sie genauso an Rettung allein aus Gnaden in Jesus Christus durch sein Leiden und seine Herrlichkeiten danach. Das ist nichts anderes. Und das vermag, und allein das vermag, Kraft zu geben, das allein vermag, uns eine lebendige Hoffnung vor Augen zu malen. Sie haben keine andere Hoffnung, wie auch wir. Am Ende von Kapitel 11, und wir haben es schon in anderen Zusammenhängen oft gelesen, deswegen nur als Erinnerung, schreibt der Hebräerbriefschreiber und sagt, der einzige Grund, warum sie es damals noch nicht erlangten, ist, weil wir es alle zusammen erlangen sollten. Wir kriegen es zusammen. Wenn ihr das nachlesen wollt, Hebräer Kapitel 11 am Ende, ich glaube, was ist das, 48, habe ich es mir notiert vielleicht irgendwo, 39, 40. So, das ist der einzige Grund, weil Gott sagt, wir sollen zusammen es bekommen, diese herrliche Hoffnung. Und darum leben wir alle allein aus Glauben, bis wir diese Dinge in dieser Weise erleben werden. Okay, also das ist der erste Punkt, den ich heute nochmal aus diesem Vers euch nahelegen bringen möchte. Der zweite Punkt ist kontroverser, etwas kontroverser. Und der dritte Punkt ist auch nicht ohne. Der zweite Punkt ist, er schreibt, dass im Hinblick, oder ich lese noch einmal, ihnen wurde so offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten, im Blick auf das, was euch jetzt verkündigt worden ist. Durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben. Wer sind diese, durch die? Die Apostel und die Propheten. Das sind die Autoren und die Schreiber zum Beispiel des Neuen Testaments. Das ist diejenigen, die Gott anvertraut, die Grundlage der Gemeinde zu legen. Und jetzt schaut mal, er schreibt, sondern auch dienten im Hinblick auf das, was euch jetzt verkündigt worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist. Ich will kurz darauf mit euch ein paar Gedanken. Und heute, das ist ein Riesenfeld, ich bin mir sicher. Und einfach zum schon mal überlegen, zum Nachdenken, mal anstoßen. Und es kommt Zeit, da werden wir es bestimmt nochmal vertiefen. Zuerst, der gleiche Heilige Geist, der die Propheten des Alten Testament inspirierte und in ihnen war, durch den gleichen Heiligen Geist redeten und predigten die Apostel und Propheten des Neuen Testaments. Es ist der gleiche Geist. Der Heilige Geist, der in ihnen war, in Vers 11, das ist der gleiche Geist, der durch diejenigen, die das Evangelium verkündigt haben, gewirkt hat. Somit, es ist der gleiche Christi-Geist und somit ist es die gleiche Botschaft, das gleiche Anliegen. Das ist der gleiche Geist. Der gleiche Geist, der die Propheten des Alten Testaments inspiriert hat, der gleiche Geist inspiriert die Propheten und die Apostel und Propheten des Neuen Testaments. Dahin steckt eine ganze Inspirationslehre, und zwar der ganzen Schrift. Und zwar der gleiche Geist hat inspiriert, die Botschaft der ganzen Bibel, sowohl des Alten, des Neuen Testaments, ist das gleiche, nämlich das Evangelium. In diesen paar Versen, so gewaltig, was Petrus da hineingelegt hat. So, interessant ist, und das möchte ich mit euch kurz anschauen, ist die Art und Weise, oder wie diese Inspiration geschah, beziehungsweise wie dieses Zeugnis geschah. Petrus schreibt, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist. Er sagt nicht nur, euch wurden durch die im Heiligen Geist wurden, die euch das Evangelium verkündigten, haben es im Heiligen Geist getan, sondern erwähnt hier, der vom Himmel gesandt wird. Und dieser Ausdruck, der vom Himmel gesandt wird, spricht auf ein ganz bestimmtes Ereignis an. Habt ihr eine Idee, worauf er anspricht? Auf Pfingsten. Auf das Kommen des Heiligen Geistes. Und da möchte ich mit euch ein paar Minuten bleiben und ein paar Gedanken mit euch darüber machen. Ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, dass diese Stelle einiges an unserem Verständnis, was Pfingsten anbelangt, über den Haufen wirft. Unser Verständnis, dass erst an Pfingsten der Heilige Geist in die Menschen kam, so dass er in uns Wohnung genommen hat, das ist unser Verständnis von Pfingsten. Und unser Verständnis von Pfingsten ist die Geburtsstunde der Gemeinde eigentlich. Ich tue mich schwer mit diesem Verständnis. Allein aus dieser Aussage, dass der Petrus sagt, dass der Geist Christi in ihnen war, und das ist nicht an Pfingsten, das ist schon weit, weit vorher. Er hat schon in ihnen Wohnung genommen. Es gibt eine andere Überlegung dazu, warum ich mich schwer tue, Pfingsten als eine reine Geburtsstunde der Gemeinde zu betrachten. Wisst ihr warum? Aber wann hat Gott die Gemeinde gegründet? Erstens das, so vor Grundlegung der Welt. Wann hat er angefangen, diesen Ratschluss auszuführen und die Gemeinde sich zu bilden? Also Adam und Eva schufen. Wann erwählt er sich aus den Menschen, nämlich aus diesen Menschen soll die Gemeinde sein, wann erwählt er sich ein Volk, um sich ein Volk, eine Gemeinde, eine Versammlung zu bauen? Mit Abraham. Ich behaupte, dass die Geburtsstunde der Gemeinde mit Abraham beginnt, denn Abraham ist aller unser Vater. Und alle die so gezeugten wie Isaak, die gehören zu dieser Gemeinde, zu dieser Versammlung, in der Versammlung in der Wüste. Das heißt, die Gemeinde existiert schon länger. Und wenn ihr euch erinnern könnt an unsere lange Reihe im Hagai-Brief, und in diesen ganzen Exkursen und in diesen Auseinandersetzungen auch in dieser Zeit nach der Israel-Frage und so weiter. Das wahre Volk besteht und wird doch immer bestehen. Das heißt, das wahre Volk ist die Gemeinde, oder? Und das wahre Volk beginnt doch nicht erst mit Pfingsten zu bestehen, oder? Sondern wir wurden doch hineingepropft. In was? In den Leib Christi. In den Stamm, in die Wurzel. So, das heißt, die Gemeinde existiert eigentlich schon lange. Und sie existiert und sie wird immer existieren. Nichts kann sie zerstören. So, dann gibt es Überlegungen, ja, was ist dann Pfingsten? Das Wunder an Pfingsten ist, dass dieser Leib, und das ist natürlich das Markante für die Gemeinde, dass jetzt diese Gemeinde nicht mehr aus Juden allein besteht, sondern auch aus Nationen. Und das ist Pfingsten erstmal. Das ist das Neue. Diese Gemeinde ist nicht nur Petrus, Jakobus, Johannes und zurückgehend dann die Apostel und dann zurückgehend dann noch die Erzväter und mit der Familie, sondern dass diese Gemeinde zu diesem Leib Gott viele hinzufügen wird, dass er diesen Tempel wieder aufbauen wird, die zerstörte Hütte Davids, aber die existiert, es ist sie noch. Es ist nur, die ist zerstört. Er wird sie wieder aufbauen. Und dann aber kommen viele Nationen, viele Kostbarkeiten und bauen an diesem neuen Haus, oder? Ihr könnt mir folgen. So, das sind meine Überlegungen. Und ich tue mich schwer zu sagen, erst mit Pfingsten haben wir die Geburtsstunde der Gemeinde. Mit Pfingsten haben wir etwas Außergewöhnliches Neues. In dem Sinne, dass der Geist mit einer Aufgabe kam, die er vorher so nicht hatte. Und zwar aus den Nationen. Kostbare Steine für den Bau des Hauses zu holen. Und das ist das Neue. Und darum sprachen sie in vielen Sprachen. Weil jetzt auf einmal sollten die Steine nicht nur im hebräischen Steinbruch gesammelt werden, sondern in den Steinbruchen der ganzen Welt sollten jetzt Steine geholt werden. Und dazu muss, um das deutlich zu machen, warum sage ich das? Also diese Stelle macht einiges über unser Pfingstverständnis, stellt einiges auf den Kopf, finde ich, und das nicht zu Unrecht. Zum anderen, wir müssen uns genau anschauen, was eigentlich am Pfingsten geschah. Schlag mit mir kurz Apostelgeschichte 1. So, eigentlich wollte ich das nur kurz erwähnen, und das ist ein Exkurs für sich wert. Dann wollte ich nur kurz ein paar Gedanken zu Engel sagen. Auch das wäre ein Exkurs für sich wert. Das ist, versteht ihr, warum wir immer so lange brauchen? Ist alles wert, aber ob es dran ist, ist eine andere Frage. Apostelgeschichte, Kapitel 1. Da haben wir dieses Ereignis. Das Sehr gut, ihr habt schon aufgeschlagen. Schaut mal, ich lese ab Vers 4. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Schaut mal, was Jesus sagt, bleibt in Jerusalem. Warum? Ihr müsst noch etwas erleben. Was? Eine Taufe mit dem Heiligen Geist. Und dann sagt er, so, und dann bezieht sich, dann sagt er, wie bei Johannes. Johannes sagte, er taufte mit Wasser, aber ihr werdet getauft mit dem Heiligen Geist. Dann bezieht er sich auf Lukas 24, wo ausdrücklich nochmal sagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr umkleidet werdet mit der Kraft aus der Höhe, bleibt da. Und dann hier wiederum der Bezug, bleibt da, bis der Heilige Geist gekommen ist. Vers 6, sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn, sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist, und jetzt schaut mal auf die Präposition, auf das, was jetzt kommt. Wenn der Heilige Geist in euch kommt, steht das bei euch so drin? Bei mir steht, auf euch gekommen ist. Und was wird dann passieren? Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Vorher heißt es, aber ihr werdet was empfangen? Kraft. Warum mussten sie in Jerusalem bleiben? Weil sie noch keine Kraft hatten. Warum hatten sie noch keine Kraft? Weil sie noch keinen Heiligen Geist hatten. Ist es wahr? Nein. Jetzt schlagt mit mir Johannes Kapitel auf. Johannes Kapitel 18. Oh, nicht 18, Entschuldigung, 20. 20. Jesus ist auferstanden, erscheint seinen Jüngern. Vers 21, Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede mit euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich euch. Das ist der Missionsbefehl, übrigens nach Johannes Evangelium. Und als er es gesagt hatte, hauchte sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Was machen wir mit dieser Stelle? Und dann war das so theoretisch. Also dann haben sie es noch nicht empfangen, weil dann hat es noch lange gedauert, bis sie es empfangen haben, nämlich zu Pfingsten. Das ist eine Möglichkeit, das auszulegen. Eine andere sehe ich nicht. Oder beziehungsweise ich sehe eine andere, die sie empfingen den Heiligen Geist. Und er sprach, empfangt den Heiligen Geist. Oder er sprach, empfangt später den Heiligen Geist. Oder steht es bei euch in eurer Bibel, gell? Also in meiner steht es, dass Jesus ihnen, bevor er in den Himmel gefahren ist, gesagt hat, empfangt den Heiligen Geist. Und jetzt schaut mal, was passiert. Also, und als er sie dies gesagt hat, haucht er sie an und spricht zu ihnen. Könnt ihr euch vorstellen, Jesus steht dann mal und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Und dann ist nichts passiert, außer dass sie seinen Atem gerochen haben. In aller Ehrfurcht sage ich das. Erinnert euch das an irgendetwas? Wo hauchte nochmal Gott? Oder zuvor? 1. Mose. Gott hauchte die tote Materie an und was geschah mit ihr? Lebendige Seele entstand. Und der erste Mensch ist eine lebendige Seele, der zweite Mensch ein lebendig machender Geist. Wisst ihr, wann das geschah? Hier. Jesus haucht sie an und sie wurden geistlich lebendig. Mhm. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Wirken durch den Heiligen Geist und an uns und über uns und in uns. Und deswegen müssen wir unterscheiden in der Schrift von der Inwohnung des Heiligen Geistes. Das heißt, wir empfangen den Heiligen Geist und er nimmt Wohnung in uns. Und wir müssen unterscheiden von dem Geist, wenn er auf uns kommt. Und Pfingsten beschreibt nicht, der Geist kam in sie, denn er war in ihnen, sondern er kam auf sie. Ich möchte gleich sagen, warum, weil das ist, worauf Petrus Bezug nimmt in unserem Brief. Denn es gibt einen Unterschied auf sie oder in sie. Denn ich möchte kurz euch noch ein bisschen mehr herausfordern. Ich habe nicht gedacht, dass ich das mache, aber ich hoffe, das wird gut. Wie wurde Jesus gezeugt? Durch den Heiligen Geist. Das heißt, er hatte nicht mal einen menschlichen Vater, sondern Jesus wurde gezeugt durch den Heiligen Geist. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus nicht den Heiligen Geist hatte, als er dann zur Welt kam? Also Jesus wurde im Heiligen Geist und durch den Heiligen Geist gezeugt. Richtig? Er hatte den Heiligen Geist von Anfang an. Es ist undenkbar, dass er es nicht hatte, oder? Stimmt ihr mit mir überein? Undenkbar. Er nahm zu. Er wuchs im Heiligen Geist. Aber er wurde durch den Heiligen Geist gezeugt. Ich würde das beschreiben mit der Geburt. Genauso wie wir wiedergeboren werden durch die Zeugen von wem? Durch den Heiligen Geist. Nur nebenbei, weiß jeder immer, wann er vom Heiligen Geist gezeugt worden ist? Manche wissen es, manche nicht. Wir dürfen nicht einen Fehler machen und eine Schablone aufsetzen und sagen, oh, wenn du den Tag und die Stunde nicht weißt, dann bist du nicht wiedergeboren. Es heißt nicht, wer nicht die Stunde und den Tag weiß, sondern wer die Früchte nicht hat. Das ist das Kennzeichen der Wiedergeburt und nicht die Stunde und den Tag. So, aber es gibt Kennzeichen der Wiedergeburt, definitiv. Der Punkt ist, alle wiedergeboren. So, was geschieht, als Jesus sich taufen lässt? Und dann kommt der Heilige Geist. Schlag mal mit mir Markus auf. Markus Kapitel 1. Ab Vers 9. Markus Kapitel 1, ab Vers 9. Und es geschah in jenen Tagen, Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. Und sobald er aus dem Wasser herausstieg, sah er den Himmel sich teilen und der Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und eine Stimme kam aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Was geschieht? Bekommt Jesus hier den Heiligen Geist? Das Bild ist, oder das Geschehen ist was? Es findet eine Taufe statt. Im Johannesevangelium heißt Jesus steigt aus und betet. Und während er betet, kommt die Gestalt in der Form, also wie eine Taube. Es war keine Taube, sondern das ist eine Beschreibung. So wie eine Taube, wie ein, mit Reinheit, mit all den Aspekten. Aber das ist mal jetzt nicht der Punkt, sondern, und da kommt der Heilige Geist und er heißt auf ihn. Hier bekommt Jesus nicht den Heiligen Geist und dann wird er wiedergeboren oder der nimmt Gott in die Wohnung, in den Menschsohn. Er wurde durch den Heiligen Geist gezeugt. Er war wiedergeboren, wenn ich das so sagen darf. Er war durch den Geist geboren. Geist gezeugt. Was geschieht hier? Was ist die Taufe hier bei Jesus? Hier kommt der Geist nicht in ihn, sondern auf ihn. Und wir sollten doch das Wort beim Wort nehmen und darauf achten. Und wenn wir hier lesen, dass der Geist auf Jesus kam, und in der Apostelgeschichte lesen wir was? Er kam auch auf sie. Und vorher lesen wir in Johannes Kapitel 20, empfang den Heiligen Geist. Spätestens da können wir sagen, hatten sie den Heiligen Geist? An Pfingsten bekamen sie nicht den Heiligen Geist und wurden erst Christen, Petrus, Jakobus und Johannes und all die. An Pfingsten kam der Heilige Geist nicht erst in sie und bildete sie zu einer Gemeinde. Das waren sie vorher schon. Spätestens in Johannes 20 waren sie schon, wenn nicht schon vorher. Vorher waren sie Erwählte und aufgrund dieser Erwählung handelte Gott so. Und deswegen bei Petrus, im Fleisch und Blut haben sie es nicht offenbart. Der Geist Gottes wirkte in ihnen, gab ihnen die Erkenntnis. Aber schaut mal, wie oft sie ungläubig dann waren. Wie oft erkannten sie Dinge nicht, wie oft verstanden sie ihn nicht. Das heißt, es gab Momente, wo der Geist ihnen bing, die Augen öffnete, weil es zu bestimmten Zeitpunkten. Und dann, wo es so weit war, sagte Jesus, ich lasse euch nicht allein, ich werde euch meinen Beistand zu euch schicken. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Er wird das offenbaren und so weiter. Er wird mit euch das Zeugnis ablegen. Und dann kommt Jesus an einen Punkt und dann gibt er ihnen den Heiligen Geist und sagt, empfangt. Und das gleiche Schöpfungswunder, was wir in 1. Buch Mose haben, an der Seele, haben wir das gleiche Schöpfungswunder am Geist. Wir übersehen diese Stelle so, weil wir so Angst haben vor diesen Dingen, unserer Prägung gegenüber Pfingst und charismatische Bewegung und allen Phänomenen, die damit verbunden sind. Keine Ahnung, ohne weil wir es nicht verstehen, weil wir das nicht einordnen können, weil wir übersehen, was in und auf bedeutet. Und dann tun wir es so schwer und dann, er hat es nur verheißen, aber da haben sie es noch nicht bekommen. So kann man mit der Stelle nicht umgehen. Wenn er sagt, empfangt den Heiligen Geist, haucht sie an, da können wir nicht sagen, und sie bekamen ihn nicht. Wo steht, dass sie ihn nicht bekamen? Ich glaube dem Wort. Und wenn es Wort empfangt, dann gehe ich davon aus, und sie empfangen den Heiligen Geist. Was geschah an Pfingsten? Der Geist kam auf sie. Wisst ihr, was das bedeutet? Es ist eine Salbung zu einem besonderen Dienst. Es ist, und ihr werdet was bekommen? Ewiges Leben, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Sagt Jesus das? Nein. Sagt, und ihr werdet wiedergeboren, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist? Nein. Ihr werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Das heißt, das, was da geschieht, ist eine Salbung zu einem Zeugnis. Eine Salbung zu einem Dienst der Verkündigung. Geht mit mir in Jesaja, Kapitel 41. In der Apostelgeschichte geht es um den Beginn des Zeugnisses des Evangeliums allen Nationen und nicht die Wiedergeburt der Apostel. Ich schließe gleich mit der Petrusstelle, warum ich darüber rede, weil das ist, was Petrus sagt. Euch wurde verkündigt, das Evangelium im Heiligen Geist oder durch den Heiligen Geist, der euch vom Himmel gesandt worden ist. Schaut mal, Kapitel 42, Jesaja, Entschuldigung, 42. Sieh, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählte, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Kommt euch diese Formulierung bekannt vor? Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das klingt doch an das, was wir bei der Taufe Jesu gerade gelesen haben. Und jetzt schaut mal, was dann sofort kommt. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Und schaut mal die Präposition nochmal an. Oder wohin? In ihn gelegt? Auf ihn gelegt. Das heißt, ich habe ihm meinen Geist gegeben, um das zu tun, was ich von ihm möchte, dass er tut. Ich habe ihm meine Kraft, habe ich ihm gegeben. Meine Vollmacht habe ich ihm gegeben. Meine Autorität habe ich ihm gegeben. Wie? Durch meinen Geist. Er liegt auf ihm und ihn dazu befähigt, durch diesen Geist ein Licht der Nationen zu sein, einen neuen Bund aufzurichten, Licht zu bringen, die Nationen zurückzubringen, all das wird, was von dem Gottesknecht gesagt wird. Und jetzt Kapitel 61. Andersrum habe ich es gesagt, gell? Jetzt schaut mal, was Kapitel 61 im Jesaja, was da steht. Vers 1. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott. Wozu wurde er gesalbt? Um zu verkündigen. Er hatte den Heiligen Geist. Er hatte, nochmal. Aber als der Tag kam, wo Jesus seinen öffentlichen Dienst am Evangelium tun sollte, wann begann das öffentliche Wirken Jesu? Mit der Taufe. Und dann salbt der Herr ihn. Er stellt sich zu ihm. Er gibt ihm seine Vollmacht. Er gibt ihm seine Kraft. Und in dieser Kraft geht er hinaus Und was tut Jesus als erstes, nachdem er versucht worden ist? Und er predigte: Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Wie? Durch was? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und erinnert euch, die ganzen Studien, über 40 Predigten im Markus-Evangelium, was haben wir bis jetzt gesehen? Um was ging's? Die Vollmacht Jesu. Und was war ihre Frage? Ja, woher hat er diese Vollmacht? Ja, woher hat er diese Rede? Und die Antwort ist, Jesus geht in die Synagoge, Kapernaum, geht hinein, schlägt Jesaja 61 auf, liest, sucht die Stelle und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt und sagte, heute vor euren Ohren ist es erfüllt. Oh, jetzt geht's los. Das geschieht gerade. Ich wurde gesalbt. Was geschieht an Pfingsten? Darf ich euch das kurz noch zeigen? Geht mal mit mir in die Apostelgeschichte. Es ist eine wichtige Lektion für uns heute. Ich hoffe gleich, euch das sagen zu können. Für mich ist es eine wichtige Lektion. Apostelgeschichte. Jesus sagt, wartet in Jerusalem. Vorher werden sie zu Kinder Gottes. Er gibt ihnen seinen Geist vorher schon. Da ist, ich sage es so, da passiert in dem Sinne jetzt nicht spektakuläres Zungenrede oder sonst irgendwas. Da wird uns nicht erwähnt, nur gesagt, er gibt ihnen. Er hat es versprochen, er haucht sie an und es steht neues Leben, geistliches Leben. Und sie müssen warten. Warum? Weil der Zeitpunkt, wie bei Jesus, sie haben den Heiligen Geist, aber der Zeitpunkt, wo Gott gesagt, ich sende euch jetzt hinaus, um meine Zeugen zu sein von der guten Botschaft, noch nicht da ist. Wenn der Zeitpunkt da ist, wird der Geist kommen und ihr bekommt meine Salbung. Ihr bekommt meine Salbung. Das heißt, mein Geist, ich werde ihn aussenden. Und er wird über euch kommen, auf euch kommen und euch die Kraft geben, dieses Zeugnis zu sein und zu geben. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Darf ich euch auf etwas aufmerksam machen? Man kann alles Wissen haben. Jünger, sie können das sogar mit alles erlebt haben. Sie können das biografisch alles nachplappern. Sie können jeden Tag und jedes Wunder, was Jesus getan hat, bezeugen. Sie waren dabei. Sie hätten das auswendig und all dieses Zeugnis ablegen können, was Jesus getan hat und gesagt hatte. Das Entscheidende ist aber, das würde keine Kraft haben. Es hat keine Kraft. Ihr könnt niemanden gewinnen, niemand wird das glauben, niemand wird das annehmen. Die Welt wird von der Sünde nicht überführt, von ihrem Unglauben an mich, von dem Gericht über den Teufel und von dem ewigen Leben. Sie wird das nicht erkennen, wenn der Geist Gottes nicht wirkt. Und an Pfingsten wird er kommen, mit dem Auftrag, den er vorher nicht hatte, nämlich alle Menschen in die Wahrheit zu führen. Vorher war dieses Vorrecht wem vorbehalten? Einem Volk, Israel, der Gemeinde. Und ab Pfingsten, ab diesem Zeitpunkt, sagt Gott, die Gemeinde wird nicht nur aus Juden bestehen, meine Gemeinde wird aus allen Nationen bestehen. Und der Heilige Geist bekommt die Aufgabe, mit dieser Aufgabe wird er kommen und die Apostel zu diesem Dienst befähigen, dass sie das Zeugnis von Jesus weitergeben. Er wird ihnen diese Kraft geben. Und auf einmal werden Dinge passieren. Er wird sie salben. In diesem Licht, und das ist interessant, bekommt die Taufe von Johannes eine neue Perspektive. Denn er sagt, Johannes taufte mit Wasser. Johannes gibt selber dieses Zeugnis und sagt, es wird aber einer kommen, er wird euch taufen mit dem Heiligen Geist und wer weiß noch, was kommt danach? Feuer. Was geschah an Pfingsten? Als der Geist kam, erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer. Und Jesus sagt, und als mit ihnen versammelt war, sagte er, in Jerusalem zu warten, also soll er warten, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die er sagte, von mir gehört habe. Johannes taufte mit Wasser, ihr werdet aber mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das heißt, das, was Jesus und was Johannes eigentlich redet, ist eigentlich nicht die Wiedergeburt, sondern Johannes redet von diesem Moment. Das fordert raus, fordert heraus, darüber nachzudenken. Der gleiche Geist, der über die Propheten, der in den Propheten war, die es inspiriert hat, der gleiche Geist kam über die Propheten des Neuen Testaments, die Apostel, und er befähigte sie zu diesem Zeugnis von Jesus Christus an dem Evangelium. Ein, zwei Sachen möchte ich euch zeigen. Schaut mal mit mir an. Guckt mal die erste Predigt, die Petrus dann hält. In Apostelgeschichte 2, nachdem der Heilige Geist gekommen ist. Wenn ihr einfach euch die Mühe machen würdet und die Zitate, also die Querverweise anschaut, wisst ihr, wie viel er Altes Testament da in seine Predigt reinbringt? Wie viel Joel und Psalmen und so weiter? Schaut mal, der Geist kommt, der gleiche Geist, der im Alten Testament kommt über Petrus. Und der Petrus auf einmal wird zu einem Gelehrten, der ganz genau weiß, wie man das Alte Testament auslegen kann. Warum? Das befähigt durch den Geist. Das ist nicht auf seinem Mist gewachsen, wie damals, als er gesagt hat, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist die Kraft, das ist die Salbung. Hat man die Salbung nicht, dann bringt alles Wissen nichts. Da hat man keine Kraft dafür. Und da geht auch keine Kraft aus. Und dann predigt er. Was geschieht danach? Die gehen in den Tempel, die Heilung findet statt und sie müssen vor den Hohen Rat. Schaut mal in Kapitel 4, Vers 8. Ich bin gleich soweit. Petrus und Johannes rechtfertigen sich. Schaut mal. Da sprach Petrus, erfüllt mit dem Heiligen Geist zu ihnen, Oberste des Volkes. Ja, war er nicht schon in Kapitel 1 erfüllt? War er nicht dabei? Warum schreibt Lukas jetzt auf einmal erfüllt? Weil dieses Phänomen, das, was jetzt geschieht, nochmal geschieht. Warum? Die kommen in eine Situation, wo sie vor Oberste, vor Gewalten, von Mächte in den Synagogen und von den Königen das Zeugnis von Jesus ablegen müssen. Und was hat Jesus gesagt? Fürchtet euch nicht, nicht ihr seid die Redenden, sondern Heiliger Geist. Das geschieht hier. Der Geist stellt sich zu diesem Zeugnis, erfüllt sie. Nicht, und sie werden wieder aufs Neue geboren. Sondern er gibt ihnen diese Freimut, er gibt ihnen diese Kraft, so dass sie sagen, was sind das? Was ist das für eine Freimütigkeit, die sie haben? Wie können sie so reden? Das sind doch ungebildete Galiläer. Wie kommen sie zu dieser Gelehrsamkeit? Geist ist der, der redet. Und dann gehen sie nach Hause und erzählen es der Gemeinde. Und was macht die Gemeinde? Sie betet. Und schaut mal, liest mal mit mir ab, Vers 29. Und nun, Kapitel 4, Apostelgeschichte, ab Vers 29. Und nun, Herr, sieh ihre Drohungen und gib ihnen Knechten dein Wort, in aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, zu Zeichen und Wunder, geschehen durch den Namen deines Knechtes Jesus Christus. Also bitte wirke in einer sichtbaren, klaren Weise, damit sie sehen, Jesus lebt. Das ist ihr Gebet. Sie beten um Zeichen Wunder, nicht damit sie geheilt werden, nicht damit es keine Kranken mehr gibt, nicht, dass wir keine Nöte mehr haben, sondern dass man sieht, Jesus ist lebendig, er ist auferstanden und er tut genau das Gleiche, was er vor kurzem noch getan hat. Heilen. Eine ganz andere Motivation zu beten um Heilung, gell? Als es heute häufig geschieht. Hier ist das Anliegen nur, Jesus muss verherrlicht werden und nicht mir muss geholfen werden. Damit, sie sagen, Jesus muss groß sein und bitten darum, Jesus, tu das. Dann schaut mal, was passiert, Vers 31. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Die Städte bewegt sich wieder. Was soll Pfingsten sich wiederholt? Und dann werden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Waren sie nicht schon erfüllt? Doch. Petrus, der Glücksspiel, dreimal schon. Das ist keine Zusatztaufe, die man noch muss, um auf eine geistliche Ebene zu kommen. Das ist nicht eine Zusatzerfahrung, um ein besserer Christ zu werden. Es ist die Salbung, die notwendig ist, um das Zeugnis von Jesus Christus zu verkündigen. Er hat mich gesalbt, frohe Botschaft euch zu bringen. Wenn wir sind wiedergeboren durch den Geist und sind getauft in den Leib Christi. Das lehrt Paulus. Das ist eine Taufe, die lehrt die Bibel. Und wir müssen differenzieren zwischen der Taufe in den Leib und mit der Taufe mit dem Heiligen Geist. Das bedeutet, der Geist kommt und befähigt jemanden zu einem Dienst am Evangelium, damit er Vollmacht, Kraft und Freimütigkeit hat, das Wort zu predigen. Kann man das machen? Kann man das bestimmen? Kann man das erzwingen? Man kann es nur erbeten. Und sie beteten. Und sie beteten. Und der Herr gab es ihnen Freimütigkeit und Kraft, das Evangelium zu verkündigen. Petrus sagt, der gleiche Geist, der damals das Alte Testament und dieses Evangelium inspirierte, er kam vom Himmel über die Apostel und befähigte in der Taufe, befähigte sie zu diesem Zeugnis und zu dieser Art, Christus zu bezeugen. Nämlich, und wir können die Apostelgeschichte lesen, jede Predigt, die da ist eine pure Auslegung des Alten Testaments. Stephanus, eine herrliche Auslegung. Und dann heißt es, und nachdem er fertig war, steht da und er schaut in den Himmel. Und wisst ihr, was über ihn gesagt wird? Stephanus voll Heiligen Geistes sagt, ich sehe den Himmel offen und ich sehe Jesus zu Rechten Gottes stehen. Voll Heiligen Geistes. Und das heißt, und niemand konnte seinem Geist widerstehen, nicht seinem, sondern dem Geist, durch den er redete, was der Geist Gottes war. Niemand konnte da widerstehen. Warum? Jesus lehrte durch ihn. Er redete durch ihn. Was brauchen wir, um ein guter Zeuge zu sein von dem Evangelium Jesus Christus? Was brauchen wir, um die Schrift richtig auszulegen, auf Christus hin? Den Geist Christi. Und wir sind aber durch ihn wiedergeboren, wiedergezeugt, er hat doch Wohnung in uns genommen. Dann haben wir ihn doch. Haben doch die anderen doch, die haben doch auch den Heiligen Geist. Auf die Knie und flehen und beten. Herr, ich will, dass du verherrlicht wirst. Ich will dich bezeugen in meinem Leben, durch mein Handeln und durch mein Reden. Bitte, gib mir deinen Geist. Das heißt nicht, dass der Geist in mir nicht ist. War der Heilige Geist bei der Schöpfung da in dieser Welt? War er zur Zeit Jesu Christi auf dieser Welt? Das ist selbstverständlich. Aber dann sagt er, der Geist muss noch kommen. Gell? Entweder ist er da oder muss er noch kommen. Er ist da und zugleich muss er kommen. Er ist da, um in uns am Leben zu erhalten, um uns das ewige Leben zu geben. Aber er muss kommen, um uns mit Kraft und Vollmacht und Freimütigkeit auszustatten. In dieser Weise müssen wir es erbeten. Müssen wir es erbeten. Und das schenkte Gott den Aposteln. Und in dieser Vollmacht und in dieser Kraft wurde das Evangelium verkündigt. Menschen kamen zum Glauben und diese Frucht haben wir bis heute hier. Bis heute. Eine Sache haben wir nicht angesprochen. Habe ich jemand unterbrochen gerade? Eine Sache habe ich nicht angesprochen. Das sind die Engel und die machen wir nächstes Mal. Ich möchte beten. Ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Und auch die Klarheit deines Wortes und dass sein Wort sich mit sich selbst auslegt und wenn wir genau hinschauen, dass wir eben die Antworten auch darin bekommen. Ich danke dir, Herr, dass du selbst die Kraft uns gibst zu diesem Zeugnis, dass du es verheißen hast, dass du, wenn du gehst, du den Beistand senden wirst, damit er uns zu diesem Zeugnis befähigt. Und so wie die Jünger, nachdem du in den Himmel gefahren bist, in das Obermacht gegangen sind und gebetet haben, bis der Geist kam, wie die Jünger, nachdem sie dieser Situation ausgeliefert waren und zusammentrafen und sich und gebetet haben um diese Kraft, so will ich auch heute, du bist der Gleiche, du änderst dich nicht, deine Gaben sind die gleichen, will ich heute bitten, Herr, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst zu diesem Zeugnis, Herr. Nicht zum Selbstzweck, nicht zur Selbstverherrlichung, nicht um so ein heiliges Wunder zu erfahren und nur gesund zu werden, sondern um deines Namens willen, Herr, dass dein Evangelium verbreitet wird und dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass sie erleben, dass du der lebendige, auferstandene Gott bist, dass du heute genau die gleiche Kraft und Macht hast, Dinge zu tun und dich als herrlich zu erweisen. Die Macht über Leben und Tod, die Macht über Zeiten und Unzeiten, die Macht über Krankheiten, über all das, du hast die Macht. Und du regierst. Und dieses Evangelium muss verkündigt werden. Und ich bitte dich für mich, ich bitte dich für uns als Gemeinde. Herr, Erfülle uns zu diesem Zeugnis, befähige uns zu diesem Zeugnis, gib Freimütigkeit, um dieses Zeugnis zu verkündigen. In deinem Namen. Amen.